Wir sind eigentlich schon mit im Thema. Der Kari hat uns schon voll mit reingenommen. Wir wollen bei dieser Tiefgängerserie wirklich abtauchen unter die Oberfläche von unserem Leben. Eigentlich eine gefährliche Predigtserie. Weil es so vieles zu entdecken gibt, was vielleicht nicht immer nur angenehm ist. Es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo ich mich frage, warum und alles in der Welt reagieren jetzt so. Was lässt mich so handeln, so denken? Manchmal, vielleicht kennst du das auch, poppt so irgendetwas auf und du ärgerst dich über etwas und denkst, woher kommt der Ärger, wieso überhaupt? Und manchmal geht es mir so, wie es der Paulus sagt im Römer 7, 19, ich will immer wieder Gutes tun und doch tue ich das Schlechte. Wieso um alles in der Welt? Ich will doch eigentlich eine Liebe sein und gleich bin ich da oder dort manchmal nicht das, was ich will. Und warum ist das so? Und wir wollen in dieser Predigtserie, wir haben zwar nicht so viel Zeit, aber wir geben uns das Beste und wir haben gesagt, vielleicht machen wir auch mal noch zwischendurch wieder eine Fortsetzung, weil ich denke, es ist wichtig, wie wir so schon am Anfang gehört haben, einfach mal wieder reinzuhalten und zu sagen, hey Leute, lasst uns in die Tiefe gehen. Es ist so wichtig, dort mal zu überlegen, was liegt meinen Konflikt zugrund? Vielleicht auch Abneigung gegenüber Menschen. Wieso habe ich so einen Kritikgeist? Oder was ist mit den Ängsten in meinem Leben? Wieso reagiere ich so? Auch wenn es vielleicht nicht nur angenehm ist, so möchte ich dich heute Morgen einladen, lass dich darauf ein. Schau mal, was kommt. Nicht in erster Linie, was ich sage, sondern was Gottes Geist heute Morgen dir sagt. Was bei dir dran ist. Wo vielleicht bei dir ein Punkt ist, wo du sagen musst, da möchte Gott vielleicht gerade heute mit mir in die Tiefe gehen. In dem Moment, wo wir Christ werden, da kommt ja Gottes Heilige Geist in uns. Und doch spüren wir, dass der Geist sich uns nicht aufdrängt. Du sagst so, jetzt putzen wir aber mal so richtig durch und nachher glänzt es nur noch. Sondern du merkst, Gott ist nicht ein Gott, der mich zu etwas zwingt, sondern der vielleicht auch nicht mit dem Vorschlaghammer kommt, aber sagt, hey, komm, wir wollen hier tiefer gehen. Ich will dein Leben noch mehr zur Fülle bringen. Noch mehr, dass unser Inneren und Äußeren übereinstimmt. Ich habe mich extra heute in die Schale geworfen. Ich muss sagen, manchmal können wir ja guten Auftritt heranlegen. Und das macht schon vielleicht etwas her, oder? Also da hast du schon fast die Hälfte der Miete, wenn du so auf die Kanzel stehst. Weil wer steht heute noch mit der Schale? Also höchstens bei einer Hochzeit oder so. Und das macht einen guten Eindruck. Und manchmal ist ja auch unser Christenleben so, wir geben gegen aussen einen guten Eindruck. Du bist heute Morgen in den Gottesdienst gekommen. Oder auch sonst verhaltest du dich doch recht anständig. Aber was liegt da vielleicht tiefer, wenn wir da mal ein bisschen reingehen, oder? Und da mal ein bisschen, dann merken wir, okay, Versagen. Gefühle, die vielleicht nicht immer so gut sind, wie Hass, Bitterkeit, ist das noch lang? Ängste, die mich vielleicht prägen, vielleicht auch Minderwertigkeit, vielleicht auch so ein bisschen, fühle mich schon gut, weil alle denken, der sieht noch ein bisschen toll aus. Genau. Vielleicht aber auch Schmerzen, die in meinem Leben sind, verursacht durch verschiedene Verletzungen, die aber da oder dort wieder aufpoppen. Vielleicht aber auch Unsicherheit. Vielleicht aber auch Sucht. Und ich frage mich, wenn ich sie wieder verräumen kann, die darf niemand sehen. Vielleicht aber auch Verletzungen, die in meinem Leben passiert sind. Und ich glaube, so haben wir alle irgendetwas, wo wir froh sind, und wir können sagen, und lieber uns so präsentieren, wie eben der andere auch sagt, ja mal, du bist ein toller Christ. Und genau da, wo wir unsere Fassade versuchen aufrechtzuhalten, wo wir uns nicht Zeit nehmen, um auch ein bisschen drunter zu schauen, um auch die Sachen anzuschauen, da verkümmert eigentlich unser geistliches Leben. Oder wie ich es geschrieben habe, es ist eben nicht authentisch, sondern ist ein unreifes und oft eine geheuchelte Frömmigkeit, wie wir sie heute beim Saul werden anschauen. Weil wir können so viel Tolles machen, oder? Eben, wir können heute Morgen einfach mal zufrieden in Gottesdienst hocken und denken, ah, das ist auch ein toller Christ. Jetzt könnte man dir da eine Frage und sagen, wieso, gut, du bist jetzt gekommen, weil dein Grosskind ist eingesegnet worden. Überleg dir doch mal, wieso bist du heute da? Dass die anderen sehen. Oder man muss sagen, hey, heute Morgen wollte ich echt so mal wieder Gott begegnen. Oder ich könnte vielleicht mal fragen, hast du heute Morgen schon Bibel? Ja, komm, wir lassen jetzt. Aber wie hast du schon mal in die Bibel geschaut? Und das ist ja auch, oder? Also ich trage die immer bei mir, oder? Also, ist zwar eine Fremdsprachige, aber genau. Aber es gibt so vieles in unserem Alltag, wo wir denken, hey, schaut, ich mache, was man muss und sollte. Und eigentlich ist das nicht das, was Gott will. Und wir möchten in dieser Serie so ein bisschen, was ist gesunde, nicht eben Frömmigkeit, sondern es ist gesunde, authentisches Christsein. Wo echt ist, wo wir eben nichts verbergen müssen. Weil Jesus sagt mal, ich bin gekommen, um euch ein Leben in Fülle zu schenken. Ein Leben, das nicht verstecken muss, sondern das darf sprudeln, wo etwas von dieser Quelle, vom lebendigen Wasser darf sichtbar werden, wo wir nicht müssen Sachen verstecken. Und ich glaube, der Weg für den Herrn fällt immer an, dass ich auch parat bin, gegen ihn zu schauen. Mir Zeit zu nehmen. Und der Kari hat es schon gesagt, das will uns die Zeit immer wieder rauben. Also wir können sagen, wir sind atemlos, nicht durch die Nacht, aber durch unser Leben. Manchmal ist wirklich so voll dran und wir haben gar nicht Zeit, wo wir zur Ruhe kommen können, auch innehalten und sagen, was läuft jetzt in meinem Leben ab? Wo möchte Gott mich vielleicht verändern? Oder wann hast du dir das letzte Mal eine Stunde Zeit genommen für dich selber? Du bist hergekommen und hast gesagt, himmlischer Vater, ich habe mich jetzt geärgert. Was läuft in mir ab? Ich hatte letzte Woche so eine Situation. Meine Frau hat die Türen offen gelassen im Auto. Ich komme am Morgen rein. Ja, das wäre ja noch gut, es wäre ja noch eins gewesen, oder? Aber es hat die ganze Nacht geschifft, wirklich geschifft, oder? Ich habe das am Morgen erlebt. Alles seichnass. Dann habe ich gesagt, ja, so gut. Jetzt haben wir ein bisschen nasses Auto. Nein, das hat innerlich angefangen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht geht es dir nicht so, aber mir hat das so innerlich ein bisschen gerummelt und ganz leichten Ärger. Und ich bin nachher ins Büro gefahren, habe einfach mal den Sitz rausgenommen, in die Heizung gestellt und bin ins Büro gefahren und dachte, den Rest drücken wir. Aber innerlich so. Und ich habe mir wirklich einfach bei da gewesen, habe mir Zeit genommen und gesagt, Frank, was ärgert dich so? Erstens, es ist nur Wasser. Zweitens, es ist eigentlich nicht viel passiert. Und meine Frau ist trotzdem noch die Beste, die ich habe. Alles wieder okay. Dann müsst ihr jetzt meine Frau fragen. Wir haben nicht miteinander geredet darüber. Vielleicht schon Fehler, genau. Darum machen wir jetzt so den Rehekurs. Aber ich gehe davon aus, dass sie damit gerechnet hat, weil sie kennt ja mich, dass ich heimkomme. Einfach sie mal anschweigen, beleidigte Leberwurst spielen. Aber nein, ich bin gekommen, habe sie in den Arm genommen, habe sie geküsst und gesagt, hey. Und sie so, ja, tut mir schon leid. Und ich gesagt, das ist doch kein Problem, es ist nur ein Auto, es ist ein bisschen nass, es ist ja nichts passiert, oder? Aber ja, wir müssen Zeit nehmen, vor die Teufel zu gehen und zu sagen, Frank, wieso ärgerst du dich eigentlich jetzt? Vor Gott kann ich sagen, Herr, nimm mir das weg, was mich da gerade herumtreiben will und lass mich der Mensch sein, den du willst. Und ich glaube, ich wie meine Frau waren beide überrascht. Einfach weil Gott, glaube ich, schon etwas verändert hat. Und das ist so spannend, aber ich merke, oft nehmen wir uns die Zeit gar nicht. Auch ich nehmen wir oft zu wenig Zeit, wenn etwas aufpoppt oder so, mal zu sagen, was läuft jetzt hier ab? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir so Zeiten uns nehmen, dass wir nicht so ein kleines frommes und geheucheltes Christsein kommen, sondern dass Gott uns innerlich heilen kann und uns zu diesen Menschen machen kann, die eben etwas überfließt. Und ich möchte mit euch heute Morgen eben das Leben vom Saul ganz kurz so ein paar Sachen antippen, wo ich hoffe, dass dir vielleicht da oder dort etwas aufgeht. Er war jetzt absolut kein Taufgänger. Ich werde dann in zwei Wochen über David reden. Der hat es ein bisschen besser im Griff gehabt. Aber der Saul, der hat eigentlich alles falsch gemacht, was wir falsch machen konnten. Und gleich merke ich, okay, von dem kann ich lernen, weil ich manchmal genau in den gleichen Situationen reingehe. Wenn ich das Leben vom Saul so anschaue, dann hat ja der unglaublich gut angefangen. Der Saul war ein Mann, der von Gott berufen wurde. Der Samuel ist gekommen, hat ihn eingesegnet, mit Öl überschüttet und gesagt, du bist der König, den wir wollen. Du bist der König, den Gott berufen hat. Und da ist jetzt echt eine Erscheinung gewesen. Also da bin ich abgeklatscht, oder? Da ist jetzt echt einfach der Schönste im Land, wahrscheinlich noch Kopf grösser als ich. Und wenn du mal so als Frau einen schönen Mann vorstellst, beim Saul bist du echt am richtigen Ort. Das war jetzt echt eine Erscheinung. Aber er ist nicht aus dem richtigen Stamm gekommen. Also er ist aus dem Stamm gekommen, der geringste, die kleinste Familie hatte. Und das war vielleicht schon etwas, was ein bisschen in ihm genackt hat. Obwohl er so ein schöner Mann war, wirklich eine Erscheinung, die auch Qualitäten hatte, für ein Volk zu leiten, ist das so ein bisschen ein Wehmutstropfen gewesen. Aber der Samuel nimmt das gerade auf am Anfang, wo er ihn berufen hat, oder ein bisschen später, nachher im 1. Samuel 15, 17, wo er sagt, als du zum Oberhaupt über das Volk wurdest, kamst du dir selbst klein und unwürdig vor. Und doch hat der Herr gerade dich als König über Israel eingesetzt. Und das ist ja das Spannende, Gott wählt nicht einfach so die Top-Kandidaten. Er hat zwar äußerlich gut ausgesehen, aber innerlich hat er wirklich ein paar Macken gehabt. Und Gott hat gesagt, und trotzdem will ich dich. Und das lesen wir ja im Neuen Testament. Jesus hat nicht die herausragenden Persönlichkeiten genommen, sondern Leute, die er gesagt hat, mit euch gehe ich noch weg, auch wenn du deine Ecken und Kanten hast. Ähnlich wie es bei uns ist. Jeder von uns ist letztendlich von Gott berufen. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben, möchte mit deinem Leben etwas bewegen. Auch mit deinem Leben. Er war nicht nur berufen, sondern der Saul, jetzt sind wir schon eins zu weit, der Saul war auch ein Mann voll Heiliger Geist gewesen. Und das im Alten Testament, oder? Aber lesen wir mal 1. Samuel 10, Vers 6, dort lesen wir, der Geist des Herrn wird über dich kommen. Du gerätst wie sie in Ekstase und redest prophetisch. Von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Also Gott hat seinen Geist über den Saul bekommen. Und wir lesen das nachher später, das ist wirklich passiert. Er hat davon prophetisch reden. Gottes Geist ist wirklich wie eine Kraftzulage für seinen Dienst in sein Leben hineingekommen. Eigentlich etwas, was wir dürfen erleben. Da, wo wir sagen, ich will mit dem Gott leben. Ich akzeptiere, was Jesus für mich im Kreuz hat da. Da dürfen wir erleben, wie Gottes Geist in unser Leben kommt und unsere Kraftzulage schenkt in unserem Leben. Dass wir eben auch die Möglichkeit haben, in die tiefen Schichten herzugehen. Er, der eigentlich die tiefen Schichten angehen will. Wir werden übrigens nächstes Jahr das erste Halbjahr uns nur mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Wir starten mit Holy Days, heilige Tage. Es wird herausfordernd sein, für uns als Pastor, aber für euch wahrscheinlich auch. Wir werden ein paar Sachen vielleicht anschauen, die ein bisschen ungewohnt sind. Aber wir haben gesagt, wir wollen mal einfach dort auch wieder eintauchen und uns über das Gedanken machen. Weil Gottes Geist so etwas Wichtiges ist, was unserem Leben etwas bewegen will. Und das hat auch der Saul dürfen erleben. Er war nicht nur berufen, er hatte nicht nur Gottes Geist als Kraftzulage gehabt, sondern man kann auch sagen, er hatte einen Traumstart gehabt. Eigentlich durch sein ganzes Leben durch lesen wir 1. Samuel 14. In allen Feldzügen trug er den Sieg davon. Da ist von einem Sieg zum anderen gegangen. Und das Volk war richtig happy. Die haben gesagt, ja, endlich haben wir den König bekommen, den wir wollen. Mit dem König, wo wir vom einen Sieg zum anderen gehen. Und sein Sohn Jonathan war gerade schon ein bisschen übermütig. Und hat dann gefunden, hier, so im Flow könnten wir ja gerade noch weiterfahren. Ist dann nachher zu den Philister, hat der so ein Scharmützel gemacht und hat gedacht, ja komm, machen wir gerade. Das ist gerade nicht so gut rausgekommen, weil die Philister die haben natürlich auch gemerkt, dass da König ist und haben den Jonathan ein bisschen abblitzen, haben ihre Armee aufgestellt und sind ab Richtung Israel gelaufen und der Jonathan und das Volk ist relativ überall, man steht sich in alle Felsritzen geflüchtet. Und das war so die Stunde vom Saul, wo er hergestanden ist. Der Saul ist nicht geflüchtet, sondern mutig ist er hergestanden. Aber gerade in dieser Begebenheit ist auch etwas passiert, wo man eigentlich nicht nur so gut dasteht. Saul, ein Mann mit der unreifen Frömmigkeit, der falsche Motiv und Antreiber. Das ist eigentlich das, was wir gerade in dieser Begebenheit nachher plötzlich sehen. Er hat nicht geflüchtet. Er ist hergestanden, nimmt das Heft in die Hand und hat gesagt, wir gehen gegen die Philister vor. Aber im Volk Israel war es üblich, dass man, bevor es in den Krieg gezogen ist, dass man ein Opfer darbracht. Einfach für uns zu sagen, wir gehen mit Gott. Und das Opfer hat immer der Priester dargebracht. Also in dem Fall der Samuel. Und der Saul hat den Samuel gerufen und gesagt, komm, wir gehen. Und der Kerl ist nicht gekommen. Der Saul hat einen Tag gewartet. Die Philister haben schon lange mobil gemacht. Der Saul hat zwei Tage gewartet. Drei Tage, vier Tage, fünf Tage. Die Philister sind immer näher gekommen. Seine Krieger sind einfach davon gelaufen und gesagt, lass uns doch mal etwas tun. Und der Saul sagt, ja, Samuel kommt nicht. Sechs Tage, sieben Tage. Saul ist ungeduldig geworden und gesagt, komm, mach es selber. Eigentlich war das nicht seine Aufgabe. Er nimmt das Heft selber in die Hand. Und da, wo er so schön das Feuerchen gemacht hat, das Tier auf dem Opferaltar ist, kommt gerade Samuel um die Ecke. Und wir lesen im 1. Samuel 13, Vers 11. Was hast du getan? Und der Saul versucht sich zu rechtfertigen. Und sagt, die Soldaten begannen schon davon zu laufen, weil du nicht pünktlich zur abgemachten Zeit hier warst. Die Philister haben sich in Michmas zum Kampf aufgestellt und ich musste befürchten, dass sie uns jeden Moment in Gilgal angreifen. Ich wollte aber auf jeden Fall den Herrn um seine Hilfe bitten. Deshalb habe ich es gewagt, selbst das Brandopfer darzubringen. Das war sehr dumm von dir, erwiderte Samuel. Du hast den Befehl des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht. Saul, ein Mann, der eigentlich gewohnt war, das Heft in die Hand zu nehmen, voranzugehen, etwas zu bewegen. Er hatte nicht mal Angst vor den Philister. Er hat gesagt, komm, lass uns machen. Und wir können sagen, Gott, hast du nicht doch den falsch genommen? Also auf dich hört der nicht so gut. Hat es nicht genügend Indizien gegeben, dass zwar das ein toller Mann ist gegen uns, aber innerlich echt so ein bisschen seine Macke hat? Aber Gott hat bewusster Saul gewählt. Er hat gesagt, trotz seiner Schwächen, trotz seiner Grenzen, wenn er parat ist, sich auf mich einzulassen, auch mit seinen Teufeln, mit all dem, was nicht ganz okay ist, herzuhaben und mir zu geben, dann wird das ein Top-Mann. Und ich finde das ermutigend, dass Gott trotz allem gesagt mit dem Mann möchte ich gehen. Aber wir erleben einiges, was wirklich dazu geführt hat, dass er nur ein frommes Leben geführt hat. Geheuchelt, unreif. Ich habe mir mal drei Sachen aufgeschrieben, die uns so ein bisschen aufzeigen, die geheuchelte Frömmigkeit, die Sauls Innenleben eigentlich verkümmern. Zuerst war es, der Saul hat eine oberflächliche Beziehung zu Gott gelebt. Statt eigentlich zu Gott zu rennen und zuerst zu sagen, Gott, was soll ich machen in dieser Situation? Gott, was ist dran? Hat er einfach versucht, das zu tun, was richtig ist, was gefordert war, das Ritual durchzuführen. Aber eigentlich ist es ihm nicht darum gegangen, Gott einzuladen. Sondern es ist ihm darum gegangen, gegen aussen mal seine Soldaten zu beruhigen. Aber die Beziehung zu Gott war nicht wirklich tief. Er hat das da, was gefordert war. Und ich merke, auch in meinem Leben, vieles funktioniert einfach. Man tut, man funktioniert, man macht, wie man sich gewohnt ist. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass wir Gott oftmals in unserem Leben einfach auf der Seite lassen. Zwar am Sonntag in Gottesdienst kommen, vielleicht auch mal die Bibel lesen, aber es ist mehr eine Hülse. Aber nicht wirklich eine echte Beziehung und Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich weiss nicht, wie du stehst in deiner Beziehung mit Gott. Lebt da noch etwas? Erlebst du die Beziehung zu Gott als etwas, wo man wirklich Beziehung nennen kann? Oder ist es eben wirklich mehr ein Ritual, mehr eine äußere Fassade? Und so war es nicht nur die Beziehung etwas, das verkümmert ist, sondern er hatte auch verschobene Selbstwahrnehmung. Ich weiß nicht, ob ihr es geachtet habt, als ich es gelesen habe. Und er Saul, oder Samuel dem Saul sagt, sorry, du hast einen Fehler gemacht. Da hat der Saul nicht gesagt, okay, tut mir leid. Sondern er hat gesagt, es ist im Fall nicht mein Problem. Du bist der mühsam. Also, wir haben Zeit abgemacht und du bist einfach nicht rechtzeitig gekommen. Also, jetzt musst du mit mir da blöd herstellen vor meinen Leuten, weil ich bin sicher nicht der den Fehler gemacht hat. Du bist es gewesen. Als ich das so gelesen habe, musste ich sagen, Leute, es hat schon am Anfang der Menschheitsgeschichte so angefangen. Da ist der Mann hergestanden und gesagt, ja, du, wenn du mir die nicht geschenkt hättest, oder? Aber die hat gemacht, dass ich habe. Dann musste ich sagen, Leute, das Spiel läuft bis heute so. Selber herzustellen und sagen, hey, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Aber wir suchen immer einen Sündenbock. Manchmal merken wir es nicht mal. Dann sage ich, ja, nicht mein Problem. Da hat irgendjemand Angst geschlampt. Weil du nicht pünktlich zur abgemachten Zeit hier warst. Nicht selber herzustellen, Verantwortung übernehmen. Der Saul war nicht parat, bei sich selber herzuschauen und zu sagen, ja, eigentlich hast du recht. Ich habe mich falsch verhalten. Und etwas Drittes noch. Er hat sich letztendlich durch Angst bestimmen. Statt sich seiner Angst zu stellen, spüren wir etwas sogar in diesem Text in 1. Samuel 13. Er hatte mal Angst vor seinen Leuten. Ja, was mache ich denn, wenn ich nur noch mit ein paar Nasen hier stehe? Und die Philister, das war ein grosses Volk. Und nicht nur die Kleinsten. Gut ausgerüstet, ein Kriegsherr. Angst oder Respekt zu verlieren. Angst, dass sich andere von ihm abwenden. Angst, seinen Ruf zu verlieren. Die ehrliche Antwort war, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Ich habe Angst gemacht. Ich habe Angst gehabt. Aber als König gibst du doch keine Angst zu. Ja, wer wäre er denn schon? Ich glaube, Gott wäre sogar damit zu Gang gekommen, wenn der Saul kein Opfer hätte gebracht. Wenn er einfach aus dieser Verbindung, die er durch den Heiligen Geist mit dem lebendigen Gott hatte, hat gesagt, Gott, was machen wir? Und vielleicht aus der Abhängigkeit mit Gott hat gehandelt und nicht einfach nur aus einem frommen Ritual. Wir sehen hier drei Punkte. Oberflächliche Beziehung, verschobene Selbstwahrnehmung, die vor allem der Mangel die Schuld gibt, oder auch Situationen, oder wo letztendlich durch Angst vielleicht auch Minderwert, spüren wir etwas, kommt vielleicht auch Geschichte wieder ein bisschen rein. Sein Leben hat falsch gehandelt. Aber auch nicht parat war, wirklich herzuschauen, sondern einfach in dem, wo er gewonnen war, ist vorwärts gegangen. Und ich glaube, das wäre nicht Tragik gewesen. Aber Tragik im Ganzen war, dass der Saul eigentlich nichts gelernt hat. Weil durch seine ganze Geschichte war das nicht die einzige Situation gewesen. Der Saul war ein Mann mit einer unreifen Frömmigkeit, nicht letztendlich auch, weil er sich seinen falschen Motiv und seinen Antrieben nicht gestellt hat. Nicht mal hat hergeschaut und gesagt, okay, jetzt gehe ich es an. Wir lesen nämlich im 15. Kapitel, das ist vielleicht mal ein Kapitel, oder die ganze Geschichte von 1. Samuel 9 bis 15, wo du etwas von dem kannst lesen, wie eigentlich der Saul x-mal wieder reingeht. Dann hat nämlich der Saul den Auftrag bekommen, Amalek völlig von der Landkarte zu löschen. Also völlig. Gott hat gesagt, du bringst alles um. Das waren die, die am Anfang im Weg gestanden, die euch verführt haben. Und ich will die aufgrund von ihren Gräueltaten von der Erdkarte streichen. Schwieriges Thema, über das müssten wir vielleicht ein anderes Mal reden. Aber und der Saul hat es gehört, der Samuel hat ihm klar die Botschaft gesagt und gesagt, es wird jeder umgebracht, es wird alles verbrannt, es wird kein Tier im Leben gelassen, es wird nichts von denen mitgenommen, es wird einfach nicht mehr an dich erinnern. Weder irgendein Mantel noch das Goldstück noch irgendetwas, sondern alles weg. Der Saul ist gegangen Richtung Amalek, hat alles den Kopf kürzer gemacht, also fast alles. Er hat einzig, der König hat das Gefühl gehabt, ja, vielleicht kann man ja den auch noch brauchen. Oder? Den hat er auf einmal gefangen genommen. Und wir lesen auch, ihn verschonte Saul. Ach, die besten Schafe und Ziegen, Lämmer, Rinder und das Mastvieh ließen sie am Leben. Alle gesunden und kräftigen Tieren waren ihnen zu schade zum Schlachten. Sie töteten nur das schwächliche Vieh, von dem sie sich keinen Nutzen versprachen. Gott hat zum Samuel geredet und gesagt, es ist wieder etwas schief gelaufen mit dem Saul. Könntest du mal hurtig schauen? Und wir lesen nachher Kapitel 15, Vers 13. Als Samuel in Gilgal ankam, begrüßte ihn Saul, als ob nichts gewesen wäre. Der Herr segne dich, meinte er. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Und ich glaube, der Saul hat sogar das Gefühl gehabt, er hat alles richtig gemacht. Und er hat gedacht, ja, ich hasse es so, mehr oder weniger, das ist doch gut, oder? Das Volk gibt es nicht mehr, ausgelöscht. 70%. Und ich habe mir überlegt, ob das nicht manchmal in unserem Christsein so ist, dass wir uns wie zufrieden geben und sagen, ja, so eine Spur nach ist es immer nicht so schlecht wie in meinem Leben, oder? Es gibt so, ja, aber das ist vernachlässigbar. Also Gott will ja von uns auch keine Leistung. Aber er sagt, hey, ich kann so wenig durch dein Leben bewirken, wenn du nicht wirklich in die Tiefe gehst und mir wirklich nachfolgst und dich ganz auf mich einlässt. Dumm war es, dass als Samuel ins Lager kam, macht es überall meh, meh, meh. Und Samuel sagt, ja, gemeint, er hätte die Tiere auch müssen umlassen. Und er sagt, oh, schade, haben wir vergessen, denen den Mut zuzubringen oder so. Jetzt hat er es noch gemerkt und er sagt, Vers 14, woher kommt das Gebrüll? Das Geblüg, das ich höre, fragte Samuel. Das hört sich an, als ob viele Rinder, Schafe und Ziegen hier in der Nähe seien. Für den Saul geht ein bisschen dumm gelaufen, jetzt ist er ihm auf die Schliche gekommen. Und ich glaube, es war gut gewesen. Und er sagt nachher, die haben wir von den Amalekiten mitgebracht, antwortet Saul. Und er sagt weiter im Vers 15, die Soldaten wollten. Er sagt, spürt ihr, die Geschichte haben wir doch schon mal gehabt, oder? Ja, ich habe nichts dafür, sorry. Die Soldaten haben wollen. Auch wieder Angst. Aber nein, ich habe alles gut gemacht. Aber die Soldaten, die anderen, die haben wollen. Beste Rinder und Schaf, nicht einfach niedermetzeln. Ist doch verständlich, oder? Nachher kommt ja der Brüller noch, oder? Sie haben die Tiere verschont, um sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darzubringen. Ja, so cool, hä? Hat er gerade noch die Kurve verrutscht, die Frau Mecken rein. Ich merke manchmal, ich höre ja so viel Zeug manchmal, wo ich denke, ja, Gott hat mir es gesagt. Und ich bin es echt manchmal echt leid zu hören, wo die immer noch sagen, ja, aber weißt, ich weiß schon, aber Gott hat mir es gesagt. Oder geht das Möglichste und das Unmöglichste. Aber Gott will nicht zufriedengestellt werden. Er sagt, hey, folg doch dem, was ich dir sage. Ich brauche nicht Opfer. Wir lesen nachher auch später im Text, wo der Samuel sagt, ist Gehorsam nicht wichtiger als Schlachten von Opfertieren? Wichtiger als fromme Ritual? Richtig als, dass du jeden Sonntag im Gottesdienst hockst? Wichtig als, dass du jede Stunde oder jeden Tag deine Pflichtübungen wie Gebet oder Bibellesen machst? Alles gut, aber bisschen gut nicht als etwas, wo du einfach sagen musst, erledigt, erledigt, erledigt. Das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern das ist echt unreife Frömmigkeit. Um Saul ist es genau so gegangen. Er hat versucht, jemanden zufriedenzustellen. Und nachher hat er es gelesen. Ich habe es noch rot angestrichen. Deinem Gott. Ich bin fast aus der Schuhe gefallen und ich dachte, ja, hallo. Er hat sich schon so weit distanziert und gesagt, hey, wir wollten deinem Gott opfern. Und ich dachte, was ist mit dem Saul passiert? Beziehung zu Gott eigentlich völlig nie mehr gewesen. Erstaunlich ist ja nachher, der Saul geht zu, und sagt, da bekannte Saul, ich habe gesündigt, ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisungen nicht befolgt. Denn, jetzt kommt's. Denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen und ließ ihnen daher ihren Willen. Jetzt könnte man sagen, Saul, jetzt kommt Glaube, wirklich, jetzt schaffst du es noch. He? Ja, vergessen zu lesen, mal weiter, oder? Vers 30. Sagt er nochmal, ich habe gesündigt, aber bitte stell mich nicht bloß vor den 7 Oberhäuptern meines Volkes und vor ganz Israel. Komm mit mir zurück, damit ich in deiner Anwesenheit den Herrn, hier auch wieder deinen Gott, anbete. Lass uns doch die Fassade aufrechterhalten. Wir zwei sind doch so ein gutes Team. Und wenn du mir noch ein bisschen hilfst, der fromme Schein zu wahren, dann kommen wir da gut durch die Situation durch. Leute, das ist so eine verlogene Geschichte, die eigentlich hier abläuft. Einfach weil ein Mann nicht ist parat war, in die Teufel zu gehen und zu sagen, okay, jetzt stelle ich mir mal diese Sachen. Und auch wirklich kann sagen, Leute, ich habe Angst. Aber gerade in dieser Angst möchte ich Gott erleben und ich möchte mich dieser Angst stellen. Und ich glaube, hier fängt es an, zum Teufelgänger zu werden. Was können wir vom Saul lernen? Ich glaube, das, was mir ist aufgefallen, der hat mal müssen anhalten. Stopp! Mal in einem Gespräch mit Samuel, nicht einfach wieder weitergehen, sondern mal anhalten. Ich glaube, gerade da, wo du vielleicht merkst, dass dein Leben oberflächlich ist, vielleicht dein Glaube echt noch eine Hülse ist, nur noch Schein, vielleicht innerlich schon völlig bankrott, wo du musst sagen, die echte Beziehung zu Gott habe ich nie, oder ich kenne, oder sie. Alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Und ich merke, ich habe zu Gott nicht wirklich mehr vertraute Nähe. Dann nimm dir mal die Zeit und halt Ah. Wir haben heute Morgen zwei Kinder eingesegnet. Die zwei werden schon relativ gleich merken, wie es mit ihren Eltern steht. Tut mir leid, Eltern, aber es ist so. Meine kennen mich auch besser als ich mich selber. Die merken schnell, was läuft. Und die werden sehen, haben wir Menschen, die Tiefgänger sind. Menschen, die mal Zeit nehmen und sagen, ich gehe diese Sachen an in meinem Leben. Heute können wir glücklicherweise darüber reden, auch mit meinen Kindern über Sachen, und ich muss sagen, Leute, läuft bei mir nicht gut. Macht es besser. Ich helfe ihnen, versuche ihnen manchmal zu sagen, komm, wie gehen wir das besser, als ich es gemacht habe. Aber es braucht Zeit. Es braucht vielleicht auch Menschen, die wir uns mal damit austauschen. Ich habe einen Coach, den ich immer wieder mit ihm über solche Sachen rede und sage, was um alles in der Welt hat mich der geritten? Wieso hat mich das gerade so... Haben wir aktuell gerade wieder einen Pastorenkollegen zur Seite geholt und gesagt, komm, lass uns eine Zweierschaft machen, wo wir miteinander unterwegs sind. Einfach weil ich weiss, wie gut es mir tut, aber letztendlich jedem, wenn wir zwischen so Momente haben, für anzuhalten. Der Kari hat Bücher lesen gebracht, das ist auch gut. Aber man kann Bücher einfach lesen und sie wieder auf die Seite legen. Sondern auch der braucht es immer wieder Zeit, wo man kann sagen, jetzt pickle ich mal. Jetzt nehmen wir aber auch Zeit, vielleicht mal etwas aufzuschreiben und zu sagen, was möchte jetzt Gott mir sagen und was kann ich ändern. Vielleicht ist auch mal ein stiller Tag dran. Vielleicht könnt ihr eure Kleingruppe darüber reden. Mit der einen Mannengruppe sind wir gerade dran, an einem Buch, wo wir das versuchen, miteinander zu leben. In aller Offenheit, unseren emotionalen und geistlichen, vielleicht manchmal Schwierigkeiten anzugehen, offen auszusprechen und zu merken, wie Gott durch die Zeiten schon fängt zu verändern. Wie Gott schon das eine oder das andere anrührt, durch das wir mal bereit sind, vielleicht das eine oder das andere zu benennen. Wir sind erst am Anfang und ich lade dich auf diesen Tauchgang in deinem Leben. Ich weiss nicht, wo das deine Sachen liegen, aber Gott möchte Neues schaffen. Er möchte, dass wir eben die fromme Schale ablegen. Dass wir uns nicht irgendwie geben. Auf diesen Moment habe ich mich gefreut, Leute. Und gleich. Oh, jetzt ist das noch das Problem. Also, die hängt mir noch an. Das ist manchmal im Leben gleich. Manchmal wird man nicht ganz alles auf einmal los. Genau. Um die kümmere ich mich nachher. Aber mal zu sagen, hey, hier bin ich. Komm doch mit. Und wir lesen von Paulus, gehört jemand zu Christus, hat er Jesus angenommen, so ist er ein neuer Mensch. Ja, wunderbar, wo ist denn das? Es geht weiter, was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und hier steht nicht, es ist alles schon perfekt, sondern es hat etwas angefangen. Also Leute, lasst euch Zeit. Nehmt nicht einfach gerade schon den Schlaghammer heute Nachmittag und sagt, jetzt. Du musst gar nichts. Geh gescheiter ins Gebet und sag, himmlischer Vater, zeig mir, dass du bei mir dran bist. Und ich bin ein neuer Mensch. Du hast etwas Neues schon angefangen in mir. Und da ist jeder bei euch, hat schon etwas angefangen. Und er möchte noch mehr tun. Er möchte uns die Fülle schenken. Ich lade dich ein für den Tauchgang. Und vielleicht fängt es an mit einem Gebet, wie es der David betet hat im Psalm 26, Vers 2. Vor dir, Herr, kann ich nichts verbergen. Prüfe meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Du darfst mit Gott rechnen. Du darfst ihm deinen Mangel, deiner Angst, all das bringen. Und er möchte dir Heilung schenken. Und das möchten wir auch miteinander jetzt gerade in einem Lied singen. Den Gott loben, der uns die Heilung schenkt. Nehmen wir uns doch vielleicht noch einen Moment Zeit, bevor wir sie nachher anfangen, einfach mal zu fragen, was hast du mir heute aufgedeckt? Wo gibt es vielleicht Situationen, auch in meinem Leben wie beim Saul, wo ich vielleicht mal daran her müsste? Oder habe ich jemanden in meinem Leben, der vielleicht mich manchmal auf etwas hinweist? Der Samuel ist letzte Woche auf mich zugekommen.
Irgendwie ist ein Name gefallen, ihr GL. Und dann hat der Samuel gesagt, Franco, was ist abgegangen bei dir? Und dann dachte ich, oh, okay. Ja, recht hat er gehabt, oder? Du gut, so Brüder zu haben, die ihm sagen, oh, was passiert? Ja, wir haben ja gerade heute die Viertelstunde unserer Zeit nehmen und sagen, Frank, was ist passiert? Ich habe den Frieden über die Situation nicht bekommen, aber wohl dem, der Freunde hat, wohl dem, der Gott als der lebt, der in seinem Leben tiefer geht und Veränderung schafft, wünschen uns alles. Wo ist dein Punkt? Und nachher lasst uns miteinander das Lied singen. Dann ist der Moment Zeit, auch vor Stille.